Ja, danke euch für die Lieder und auch dieser Gedanke, dass Geld und Gott eigentlich zusammengehen und wir nicht denken, oh, jetzt geht es ums Geld und jetzt loben wir Gott, es geht auseinander, sondern das gehört ja ganz eng zusammen und ich hoffe, dass ihr am Ende heute vielleicht noch mehr singt und Gott Danke sagt und begeistert seid von ihm, weil ich will euch heute mitnehmen in dieses sehr praktische Thema. Es geht um Spenden oder Verschwenden. Und man sagt ja, die Deutschen reden viel zu wenig über das Geld. Man sollte da viel mehr drüber reden, weil es hilfreich ist. Also ich finde den Gedanken gut und probiere es, und dass wir da vielleicht ein bisschen lockerer werden, auch in dem Thema. Und da einfach mal offener und ehrlicher miteinander werden und reden. Ja? Also es geht um Spenden. Und das ist für viele Leute kein Thema, weil die leben einfach nach dem Thema ich, meine, mir, wir vier und wir brauchen genug davon, vom Geld. Und da habe ich mal gedacht, jetzt gucke ich mal nach, was so gespendet wird weltweit. Da hast du natürlich zig verschiedene Angaben, kann ich auch nicht prüfen, ob es wirklich richtig ist. Aber auf jeden Fall kommt raus, wenn du mal guckst, welche Religion am meisten spendet, dass die Christen schon ganz oben sind. Also das sind wohl die, die am meisten geben. Und die Frage ist natürlich, okay, wie kommt es denn dazu? Also was motiviert eigentlich jemand überhaupt zu spenden? Also ich weiß nicht, stell dir mal vor, ich bin jetzt der und du spendest am Ende aufgrund dessen, dass ich dich versuche zu motivieren, indem ich einfach sage, komm, es ist einfach gut zu spenden. Oder einen Satz habe ich gehört, aber gut ist, Spenden ist wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ist das motivierend? Würdet ihr da eher sagen, jawohl, das stimmt, da mache ich meinen Geldbeutel auf und dann ist er leer danach, ja? Also ich finde, all die Dinge sind zu wenig. Deswegen, wenn einer spendet, da muss doch irgendwoher eine starke Motivation kommen, dass ich da überhaupt bereit dazu bin. Und noch viele Fragen, die damit zusammenhängen, woher kommt denn da überhaupt das Geld natürlich auch dafür? Also wer spenden will, der muss ja irgendwo auch Kohle haben, sonst geht es ja auch nicht, ja? Und wer hätte gedacht, wenig überraschend, es sind ein bisschen die Anfänge wieder in unserer Predigtreihe. Also relativ viele Dinge aus dem Neuen Testament, aus der Bibel, stecken in dieser Geschichte Gottes mit dem Volk Israel drin. Und wenn Jesus die Dinge bestätigt, dann finden wir ganz viele Anfänge und Prinzipien bereits in unserer Geschichte. Auch des Spendens, des Gebens oder des Opferns, wie man manchmal sagt, finden wir in der zweiten Mose-Geschichte. Drei Gedanken heute Morgen. Beim Spenden geht es um Beziehung. Beim Spenden mache ich mir das, woher kommt es, klar. Und danke, Simon, du hast genau gesagt, Spenden ist eigentlich am Ende eine Herzenssache. Es geht eigentlich ums Herz. Also zum Ersten, und ob ihr es glaubt oder nicht, Spenden hat ganz viel mit Beziehung zu Gott zu tun. Es ist ein tief geistliches Ding. Ansonsten ist das einfach nur eine Pflichterfüllung oder dass man gesehen wird. Ich habe da so ein Schlüsselerlebnis. Vor vielen Jahren, mein Onkel gestorben ist, waren wir da und in der Kirche drin. Und dann war der Gottesdienst ja fortgeschritten und da kam auch so, wo man Spenden eingesammelt hat. Und ich sitze da so als, keine Ahnung, was war ich da, Anfang, Mitte 20, sitze da drin in der Reihe und auf einmal kommt so ein Beutel wie hier, aber der hatte so eine Glocke unten dran. Ein Klingelbeutel, ja. Und er war nicht wie hier so ein kurzes Stück, sondern so einen langen Stab, so 1,5 Meter. Den hatte da der Mesner oder halt der Helfer da in der Hand und hat ihn dann so jedem vor die Nase hingehalten. Und das Besondere an diesem Stecken aber war, dass der kurz vorm Durchbrechen war. Weil jeder seine Münze, seine Mark damals oder 20 Cent reingeschmissen hat, das Ding war randvoll und der Stock war fast zu schwach, also kurz vorm Abbrechen. Die Klingel hat noch funktioniert und da hat jeder ganz brav so seine Pflichtmark damals reingeworfen. Und dann wurde schnell klar, okay, die machen das einfach, weil man es macht. Und dass einen keiner komisch anguckt, dass man es nicht macht, schmeißt halt jeder seine Münze rein. Gell? Und so dachte ich, ja, okay, wenig verstanden scheinbar. Aber so ist es ganz oft, dass es einfach so ein Ding ist, was man macht, was dazugehört. Jetzt bei uns erlebe ich was ganz anderes. Bei uns gehen nachher auch diese Beutel durch die Reihen. Und ich habe schon manchmal geholfen zu zählen und überraschend, es sind wenig Münzen drin. Und auch viele Leute lassen die nachher einfach an sich vorbeigehen. Warum? Also ihr seid genauso wie ich, wir sind in der digitalen Welt inzwischen angekommen, zum Teil in Deutschland. Und da haben einfach viele Daueraufträge. Ich habe fast nie einen Geldbeutel dabei, seit du mit dem Handy bezahlen kannst, gar nicht mehr. Aber ich mag es wie viele andere auch, du hast einfach einen Dauerauftrag eingerichtet am Anfang vom Monat oder irgendwann geht einfach eine gewisse Summe von deinem Konto weg, hat den positiven Nebeneffekt, du kriegst eine Spendenbescheinigung automatisch. So funktioniert es. Deswegen lassen es einfach viele weiterlaufen. Und ist auch egal, ob einer was reinwirft oder nicht. Es ist freiwillig, ja. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du da was reinlegst oder wenn es von einem Konto abgebucht wird. Ich vermute, dass es den meisten geht wie mir. Ich denke mir da nicht jedes Mal, wenn ich lese, spende, ach, Mist, was hätte ich mir da schon wieder alles kaufen können, ja. Jetzt einfach als Christ, dass er jeden Monat ich da spende, irgendwie. So, nee, sondern das ist einfach weg. Ich überlege mir das gar nicht, ja. Und ich will auch diese ganzen Ideen nochmal kurz ausräumen, wenn viele denken, naja, wenn ich jetzt für Gott was gebe, dann kriege ich da was zurück. Vielleicht einen besonderen Segen, dass irgendwie Dinge nicht so kaputt gehen. Aber in meinem Leben ist es so, ich werde genauso geblitzt wie andere, ich baue genauso Unfälle, ich gehe genauso Dinge zu Hause kaputt. Also wenn ich was spende, dann ist nicht so, dass ich einen besonderen Versicherung abschließe mit Gott oder so. Ja? Man kann seinen Segen sich auch nicht kaufen und das ist einfach mir wichtig. Das gilt heute und es gilt auch für die Zukunft. Also du kannst auch nicht für Gott was spenden und sagen, Jesus, ich kaufe mir das ewige Leben bei dir oder eine bessere Wohnung im ewigen Leben. Ja? Sorry, diese Gedanken sind zum Teil wirklich verbreitet, aber das funktioniert nicht. Aber die sind manchmal da, ich kann mich noch erinnern, eine ältere Frau, ist auch schon eine Weile her, da habe ich irgendwie Tafel Schokolade oder sowas geschenkt gekriegt als Kind und da habe ich Danke gesagt. Dann hat sie gesagt, sie will kein Danke, sondern ein Vergelt's Gott. Also dass praktisch Gott ihr da eine Belohnung dafür geben soll, dafür, dass sie mir die Schokolade schenkt. Ja. Also all die Gedanken möchte ich euch wirklich streichen. Wer spendet, der verkauft sich keine Vorzüge bei Gott, auch nicht in unserer Gemeinde. Also bei uns weiß keiner aus dem Kassierer, der muss halt wissen, wer wie viel spendet. Keine Ahnung, ist uns auch egal, da kannst du dir keinen Posten, nichts erkaufen, sondern das ist eine Sache zwischen Gott und dir. Und trotzdem sehen wir, dass viele, obwohl es keinen Rückläufer gibt, keinen automatischen, viele spenden. Und viel spenden. Und deswegen die Frage, wie kommt's? Und da will ich euch jetzt ein Stück mitnehmen in unsere Geschichte hinein, des Volkes Gottes und den Weg, den er mit ihnen geht. Wir haben ja zwischen viel gehört, wir sind jetzt relativ am Ende angelangt von dem Weg, den Gott mit seinem Volk gegangen ist, wie er sie aus Ägypten rausgeholt hat, wie er diese Wunder gemacht hat mit den 10 Plagen, wie sie durchs Schilfmeer gegangen sind, wie sie dann in der Wüste waren, wie er sie jeden Tag mit Essen versorgt. Einfach so. Manna die ganze Zeit. Und jetzt sind sie an dem Berg Sinai schon eine ganze Weile stationiert, die 10 Gebote bekommen. Und jetzt passiert nochmal was ganz Neues, was ganz Besonderes, was voll in die Zukunft geht. Sie sollen nämlich erleben jetzt, dass Gott mitten unter ihnen wohnt. Dass es klar ist, der ist da. Gott möchte eine Art nun Wohnung bauen für sie, eine Art Kirche. Und diese heißt nicht Kirche, sondern Stiftshütte oder Tabernakel oder was es da für Begriffe gibt. Und da soll jetzt wird sich Gott den Israeliten sichtbar zeigen, dass er da ist. Er will ihnen nahe kommen, was eigentlich gar nicht wirklich geht. Es soll einen Ort bekommen, an dem sie ihre Schuld hinbringen. Also ein Ort ist, wo sie ihre Sünden abladen können, da lassen können, wo sie Vergebung erleben. Ein Ort, der noch bei vielen anderen Punkten sozusagen hilft. Also eine Art Kirche. Ja. Und das ist völlig neu. Das gab es bis dahin nicht in der Geschichte Gottes mit uns Menschen. Und ich würde sagen, der kommt uns ein bisschen entgegen, weil wir Menschen lieben es ja irgendwie Orte. Wir sind ja da, ist irgendwie so eine Hilfe für uns, da bringen wir Dinge in Verbindung. Orte, Gegenstände, manchmal redet man davon, die heilig sind, die rein sind, wo man irgendwie hingeht, um Gott zu treffen. Und es ist ja manchmal dann auch ausgeartet in so negative Gedanken, dass Leute denken, das sind Tempeln für verschiedene Götter. Und wenn du dahin gehst, dann triffst du diesen Gott und dort musst du diesem Gott opfern und so weiter. Dort musst du hingehen, was zu erfüllen. Aber die Bibel hat das schon schnell wieder aufgeräumt. Im Alten Testament bei dem Prophet Jesaja, aber dann auch im Neuen Testament sehen wir bei Stephanus nochmal dieser Satz. Und ich will den nochmal lesen, damit es uns nochmal wirklich deutlich ist, was für ein Irrsinn zu denken, man könnte Gott in einen Tempel oder in ein Gebäude reinpressen, wenn er selber sagt, der höchste Gott wohnt nicht in Häusern, die Menschen bauen. Der Thron, sagt Gott, ist mein, der Himmel ist mein Thron und die Erde ist mein Fußschemel. Und da wollt ihr mir, dem Herrn, ein Haus bauen? An welchem Ort soll ich mich denn niederlassen? Merkt ihr die Ironie da in dem Satz? Also wo wollt ihr mich denn reinpacken? Das geht doch gar nicht. Und doch gibt es überall Kirchen, kleine und große, einfache und sehr pompöse. Und da würde man sich fragen, haben jetzt die Christen irgendeinen Denkfehler? Haben sie diese Bibelstellen nicht gelesen? Und wir sitzen auch in so einem Kirchengebäude. Ob es jetzt vom Zustand auf Gott schließen lässt, ist eine andere Frage. Ja. Aber zum Glück haben die meisten verstanden, dass wir nicht eine Kirche bauen, weil wir denken, dort wohnt Gott. Aber Kirchen, Christen machen das und wir wollen es ja auch, weil wir merken, Gebäude helfen uns. Da haben wir es jetzt warm drin, gell? Also auch wenn meine Predigt länger geht, ihr erfriert nicht. Das ist einfach schön, ja? Wir fühlen uns wohl, wenn ein Raum, ein Dach über uns ist. Das ist einfach angenehm. Wir können besser zuhören als im Freien. Also jeder, der mal Jungschau gemacht hat oder was, dann erzählst du immer die Geschichte im Raum. Und machst dein Programm danach draußen, weil das viel einfacher ist von der Aufmerksamkeit, als wenn da ständig ein Auto vorbeirauscht, ein Käfer vorbeifliegt oder irgendwas, was uns dauernd ablenkt. Also Gebäude sind hilfreich. Und wir gehen natürlich, wenn wir auch morgens hierher kommen, in den Gottesdienst schon mit einer Haltung oder wissen, was uns hier erwartet. Und du kommst hier rein und dann weißt du, naja, du triffst Menschen. Und dann feiern wir Gottesdienst, dann werden wir singen, dann werden wir was von Gott hören. Also das hilft alles, mit einer Erwartungshaltung zu kommen, zum Beten. Und so verbinden wir auch irgendwo was damit, mit so einem Gebäude. Aber das sind gute Hilfen, aber eins ist klar, hier drin wohnt nicht Gott. Der wohnt hier nicht drin. Und das hat damals Gott schon in der Wüste klargestellt. Die Kirche, die sie bauen sollten, naja, war eine mobile Kirche, eine, die man auf- und abbauen kann. Und an der sich Gott schon zeitweise gezeigt hat, aber auch wieder gelöst hat, an dieser mobilen Kirche. Ich lese Folgendes vor, als sie nämlich fertig war, was ist dann passiert? Als Mose das ganze Werk vollendet hatte, kam die Wolke vom Sinai herab und verhüllte das heilige Zelt. Die Herrlichkeit des Herrn erfüllte mit ihrem Glanz die ganze Wohnung. Und deshalb konnte Mose nicht in das Zelt hineingehen. Während der ganzen Wanderschaft richteten sich die Israeliten nach der Wolke und der Wohnung des Herrn. Solange die Wolke auf ihr ruhte, blieb sie an einem Lagerplatz. Sobald sie sich erhob, zog sie weiter. Immer wenn die Israeliten ihr Lager aufgeschlagen hatten, konnten sie tagsüber die Wolke des Herrn über der Wohnung sehen und nachts leuchtete Feuer in der Wolke. Also Gott hat sich damals in Form einer Wolke gezeigt. Und wenn die Wolke von diesem mobilen Tempel wegging, dann war klar, Leute, das ist ein normales Zelt. Alle Mitarbeiter kommen, Zeltabbau, alles zusammenpacken, auf den Wagen verlagen, wir ziehen weiter, das Zelt wieder aufbauen und dann kommt Gott wieder dorthin. Aber der wohnt da nicht drin. Und deswegen, man kann Gott nicht in einem Zelt einfangen, das geht nicht. Und das wird für mich schon deutlich, dass die Idee bereits von Gott kommt. Ja. Er hat für die Israeliten diese transportable Kirche geplant sozusagen. Und jetzt sagt Gott zu Mose, so nun die Israeliten, die sollen mir jetzt ein Heiligtum errichten, denn ich will unter ihnen wohnen. Ich zeige dir jetzt das Modell meiner Wohnung und der dazugehörigen Geräte, damit ihr es genau nach diesem Muster erstellen könnt. Und so bekommt Mose einen sehr genauen Plan, wie das aussehen soll. Viele von euch haben jetzt diese Texte mitgelesen aus der Bibel. Und das ist schon ein wenig zäh, diese Kapitel. Aber die sind lang, gell? Ihr merkt schon, das sind 6, 7 Kapitel, wo nur die Beschreibung von dieser Stiftshütte, von diesem mobilen Tempel kommt. Und nur weil die Beschreibung überhaupt da ist und Gott in Mose gegeben hat, wissen wir so ungefähr, wie die ausgesehen hat. Aber nur ungefähr, das sind nur die groben Details, denn die einzelnen Details hat Gott den Handwerkern gegeben. So ein bisschen Kreativität noch, also die konnten sich selber da einbringen, deswegen kannst du das Ding nicht wirklich nachbauen, weil wir vieles nicht wissen, weil das die Handwerker selber gemacht haben. Was jetzt ein bisschen überrascht noch ist, wie der Plan umgesetzt wird. Gott schafft die Welt in 7 Tage, er macht so, er macht das Manna, lässt er früh einfach so, jeden Früh gehen die raus, zack, ist der Manna da. Jeden Früh macht er das einfach so. Aber jetzt bei der Stiftshütte sollen auf einmal die Israeliten ein Teil von Gottes Plan werden. Und das fängt an beim Spenden oder beim Verschwenden. Und da sind wir jetzt mit in unserem Thema. Als Mose den Plan gehört hat, als das alles fertig war, trommelt er die Israeliten zusammen und dann folgende Frage. Mose sagt, der Herr hat uns befohlen, eine Abgabe, eine Spende, ein Opfer für ihn zu entrichten. Jeder, dem es am Herzen liegt, soll etwas geben. Gold, Silber und Bronze. Und dann kommt eine ganze Liste, was da alles gebraucht wird für diese Stiftshütte sozusagen. Und so stellt er diesen Plan vor. Und damit werden die Israeliten jetzt ein Teil schon davon. Also das soll ihre Stiftshütte werden. Und alles soll aus freiwilligen Spenden finanziert werden. Jeder soll so viel geben, wie ihm auf dem Herzen liegt. Und was meint ihr? Haben die es getan? Also es ist eine ganz fiese Nummer eigentlich, was Gott da macht. Ja? Weil da wird keine Summe genannt. Also wir Menschen lieben es ja, wenn uns einfach nennen, sag uns eine Summe. Wie viel sollen wir denn geben? 100 Euro, 200 Euro, jeden Monat 50. Na, wir lieben das ja, wenn wir festgesetzte Zahlen haben, da brauchen wir nicht lange überlegen. Aber hier ist freiwillig gefragt. Und so geht jeder nach Hause. Und jetzt überlegt mal, wie es bei euch zu Hause wäre, wenn man sagt, ihr sollt was spenden. Wie viel geben wir denn? Ja, wie viel geben wir denn? Die haben ja die Aussicht, sie kommen in ein versprochenes Land. Das heißt, da fängst du bei Null an. Und wer sich bei Null was aufbauen will, Eigenkapital ist gut, gell? Also wenn man da was hat oder wenn man aus Ägypten viele gute Gegenstände und Stoffe und Zeug mitgenommen hat, es ist natürlich super Stadtkapital. Also da wurde sicherlich viel diskutiert und der eine sagt, also mir geht es einfach auch gut, wenn ich 5, 6 Monatsgehalte auf dem Konto habe hier, wenn irgendwas ist, ja. Also gibt es viele Dinge, wo man diskutieren muss, wenn man freiwillig gibt. Und die Frage dann steht, wie viel geben wir denn? Wie viel sollen wir denn geben? Und es ist interessant, Gott löst diese Spannung nicht auf. Die wird auch bei uns nie auflösen. Und die wird immer wieder in unserem Leben kommen, die Frage auch, wird uns gestellt werden. Und jeder ist frei zu geben. Also da gibt es kein richtig und kein falsch. Da gibt es 2 wichtige Hilfen allerdings, die Gott jetzt noch in unserem Text gibt. Nämlich das erste, man muss sich klar zu machen, woher kommt denn das Geld? Und das zweite, wie ist es denn mit meinem Herzen? Also was passiert denn da, was spüre ich das da? Also das erste ist, woher kommt denn das Geld? Und um spenden zu können, da braucht man Geld. Also wer kein Geld hat, kann nichts spenden. Und jetzt ist ja interessant, die ganze Geschichte von Mose, die waren ja Sklaven in Ägypten. Und wenn du Sklave in Ägypten warst und da die ganze Zeit hart arbeiten musst, dann ist es klar, Sklaven haben keine Gewerkschaft, haben kein festes Gehalt, sondern Sklaven leben halt so, dass irgendwie funktioniert, dass sie irgendwie überleben. Aber ein Sklave wird nicht reich. Aber für diese Stiftshütte, wenn du dir mal durchlässt, was da alles drinsteckt. Also da waren Millionen aus heutiger Sicht nötig. Millionen. Aber woher kommt es? Woher bekommen die Israeliten so viel Gold, Silber, Bronze, Purpur? Woher? Und in einem Nebensatz, ich habe die Predigt damals gehalten dazu, wird erwähnt, wie es dazu kommt. Nämlich als die Israeliten am Ausziehen waren und kurz vorm Gehen waren, die Ägypter, die schon weggejagt haben, lesen wir Folgendes. Also die waren, genau, die Israeliten nahmen ihre Backschüssel mit dem ungesäuerten Teig und trugen sie in ihren Gewändern und auf den Schultern und waren jetzt wirklich genauso am Gehen. Und dann auf Moses Befehl hatten sie sich von den Ägyptern silberne und goldene Schmuckstücke und Gefäße sowie schöne Gewänder geben lassen. Und der Herr hatte dem Volk Israel ein so großes Ansehen bei den Ägyptern verschafft, dass sie auf ihre Bitte hingegangen waren, so nahmen die Israeliten von den Ägyptern reiche Beute mit. Also wenn ihr nochmal in die Kinderbibel reinguckt, wo da Bilder drin sind, da sind die alle schwer behangen. Also nicht so schlicht wie ihr hier, ja. Da hatten die dicke Ohrringe und Halsketten und was sie da alles von den Ägyptern gekriegt hatten, da hätten wir so ein bisschen mehr Protz hier im Gottesdienst, als es hier heute ist. Ja, da hätten wir wirklich ja, goldene Uhren und alles Mögliche. Uhren nicht, aber die gab es ja noch nicht. Aber die waren auf jeden Fall da. Die waren voll behangen, weil Gott das gemacht hat, dass sie das gekriegt haben. Das ist so ein bisschen den Lohn für ihre ganze Sklavenarbeit. Und deswegen, wenn Jesus sagt, umsonst habt ihr bekommen, umsonst gebt. Umsonst, sagt Jesus, habt ihr bekommen. Und da bin ich schon nochmal stehen geblieben. Kann man das so sagen? Jemand, der hat arbeitet, 7 Tage die Woche, vielleicht 60, 70 Stunden und sein Gehalt bekommt, dem zu sagen, ja, du verdienst einen angemessenen Lohn, aber da ist auch viel umsonst drin in deinem Leben hier. Was hast denn du beigetragen, dass du in so einem reichen Land wie Deutschland geboren bist? Ich nix. Was hast du beigetragen, dass du hier in die Schule gehen durftest? Und was im Kopf hast, dass du gehen musstest, dass man deinen Eltern nicht sagen konnte, bleib daheim, du musst daheim mitschaffen, damit Geld reinkommt, sondern nein, hier ist Schulpflicht, du musst dahin gehen, jeder muss. Was hast du dazu beigetragen? Dass du auf eigenen Beinen stehen kannst? Und wir haben in Deutschland inzwischen viele aus anderen Ländern, fragt mal nach, wie es da ist, in den Ländern, da zu leben ist. Und also ich habe schon manchmal das Gefühl, hey, wir kriegen schon auch viel umsonst. Und es liegt nicht nur an mir, sondern an einem großen Gott, der mich hier leben lässt und der mich aber an dem Punkt auch immer wieder herausfordert, nicht alles nur für mich zu verbrauchen, sondern indem ich realisiere, dass ganz viel ich letztlich auch umsonst zu mir kommt, dann ändert es manchmal auch meine Sicht ganz stark. Und das ist eine Botschaft für mein Herz. Ich lese nochmal, wie es der Auftrag ist. Der Herr hat uns befohlen, eine Abgabe für ihn zu entrichten. Jeder, dem es am Herzen liegt, soll etwas geben. Und ich würde jetzt noch sagen, ergänzen von dem, was er umsonst bekommen hat. Gold, Silber, Bronze, Purpur und so weiter. Also von dem, was geben. Und deswegen spenden ist Herzenssache. Und es ist interessant, auch wie das Herz oft bei Spenden auftaucht. Also dieser Gedanke, der sich in unserer deutschen christlichen Kultur, die so lange Prägung hat, übernommen wurde. Und damit wären wir eigentlich bei einer tiefsten Angelegenheit, bei einer tief geistlichen Angelegenheit, nämlich lebendiger Glaube, Christsein, zeigt sich am Herzen. Wenn nämlich einer zum Glauben an Jesus kommt, dann wird ja sein Herz auf einmal lebendig. Also das ist auf jeden Fall, dass jetzt Gott was hat, wo er zu uns reden kann überhaupt erst. Seine meiner Bibelstelle, die ich ganz arg liebe, wo es heißt bei Jesaja, wenn der Mensch zum Glauben kommt, ja, dann will ich euch ein neues Herz geben, einen neuen Geist. Ich nehme das Steinerne und Stein ist kühl und wenn Leute nie was spenden, oder dann ist immer der andere ihnen völlig egal. Also es ist ein cooles Bild, gell? Ein steinernes Herz ist egal, wie es denen da unten geht. Ist mir wurscht hier. Ein steinernes Herz aus eurer Brust geben und ich gebe euch ein lebendiges Herz. Und mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt und meine Gebote achtet und sie befolgt. Ja? Also ein steinernes Herz ist einfach kalt in der Ecke und bleibt kalt. Aber eins, das lebt. Deswegen interessant, Herz auch immer in Rot. Das redet, und wenn Gott redet, dann geht es ans, ist wie so ein Ohr, an was mich herangeht. Und jetzt sind die Israeliten, haben dieses Herz bekommen. Ja, viele haben dieses Herz für Gott damals gehabt und reagieren auf ihr Herz. Und was passiert? Die versammelte Gemeinde ging auseinander. Alle, die es dazu trieb, brachten ein freiwilliges Opfer für das heilige Zelt, seine Ausstattung und die Priesterkleider. Männer und Frauen opferten dem Herrn aus freiem Antrieb goldene Schmucksachen, Spangen und Ohrringe, Fingerringe, Halsketten. Sie brachten blaue, rote, Karmesinstoffe, Wolle, Flachs, Ziegenhaar, gefärbte Widderfelle, Delfinhäute, was es alles gibt, gell? Verspannen die Wolle zu Wollfäden und so weiter, sind dabei. Basteln für den Adventsbasar, für die Stiftshütte flechten wir hier Wolle, Wollfäden, damit man die Decken dafür nähen kann. Ja, das haben die damals gemacht. Überall haben sie was hergebracht, haben mit angepackt, waren voll dabei, weil ihr Herz sie dazu motiviert hat. Da kommt es ganz tief von innen heraus, weil sie mussten oder weil sie belohnt wurden. Nein, sondern einfach so. Und das war damals so und es wird bis heute so sein und bleiben. Deswegen eigentlich meine ganz einfache Botschaft: Hör auf dein Herz und handle. Denk da nicht so viel nach, weil wenn wir da immer so viel überlegen, dann verpufft es oft ganz schnell wieder. Wenn wir spenden, dann ist es Beziehungssache und wir erinnern uns dran. Und es wird viel gebraucht, wir werden ein Teil von Gottes Wille. Es wird viel gebraucht in dieser Welt für Organisationen, christliche Missionare, die eigene Gemeinde, Gebäude und vieles, vieles mehr. Und damit das alles in dieser Welt funktioniert und weitergeht, brauchen wir einen Gott, der zu uns redet. Und wenn wir spenden, dann ist es manchmal wie so ein Danken, einfach ein Zurückgeben, ein Dankopfer, dass Gott sich so um uns kümmert. Und wenn du dann merkst, dein Herz bewegt sich was, dann tu nicht zu viel nachdenken. Also ich bin auch so ein Fan, nicht immer zu viel denken, sondern man einfach machen. Ja? Einfach mal handeln. Handeln und nicht so, immer so kompliziert machen. Ja? Und ich will schließen mit einem Beispiel aus meinem Leben. So ein kleines Beispiel, eigentlich überhaupt nicht erwähnenswert. Ja? Aber es ist eine gute Geschichte, finde ich. Wir waren im Sommer im Urlaub in Montenegro, Montenegro. Und da ist so eine tolle Stadt, Kotor heißt die, das ist so UNESCO-Weltkulturerbe, und eine ganz fantastische Stadt. Und da ist oben am Berg so eine Burgruine, wo man Hammeraussicht hat. Ja. Also wie gesagt, wir gehen da als Familie hoch, 1350 Stufen, das ist schon hart, ja. Und das bei 35 Grad. Also wir laufen da hoch, quälen uns da hoch, aber die Aussicht wird immer besser, die Belohnung ist da. Und dann so auf halber Ebene oder so drei Viertel waren wir oben, die Kids hier so langsam keine Lust mehr gehabt und so weiter. Waren halt am ersten Punkt ein bisschen länger und dann habe ich da ein wenig rumgeguckt, da waren einige Leute und dann sind mir zwei Menschen aufgefallen. Zwei Menschen, wo du gesehen hast, okay, die haben nicht viel. Kaum Zähne mehr im Mund, an der Kleidung, am Aussehen. Und hast gesehen, was die machen, die tun gerade die Müllbeutel tauschen. Also haben leere Papiertüten dabei und den ganzen Touristenmüll, die einen raus, die anderen rein. Und dann war klar, okay, habe ich das gesehen? Da bin ich dann mit dem Hans weitergelaufen und dann irgendwie unterwegs hat mich das nicht losgelassen. So als würde mein Herz reden und dann, Mist, hey, die kommen jetzt sicher auch ganz oben hoch und das ist deren Job, diesen Müll, den wir da hintragen, einfach wieder runterbringen. Und irgendwie habe ich gemerkt, mein Herz springt an und dachte, hey, wenn ich die sehe, ich glaube, den gebe ich einfach was. Einfach mich nicht loslassen. Und dann war es so, wir waren oben, haben die Aussicht genossen und tatsächlich irgendwann sind sie gekommen und dann habe ich den einen, komm doch mal kurz her und habe einfach was in die Hand drückt und gut war es und fertig. Und habe einfach versucht, dieses Thema praktisch zu machen, aber ohne viel zu überlegen, ohne zu wissen, ich habe heute dieses Predigtthema, ja. Sondern es ist für mich auch ein Beweis, dass wir einen Gott haben, der lebt und der redet. Und der Beziehung will mit uns, dem uns unser Herz lebendig ist und da was passiert. Und ich will jetzt schließen und beten, dass wir da immer wieder mitgenommen werden und dass wir da reagieren und dass wir ein Teil von seinem Plan werden mit dieser Welt, mit den Menschen, mit dem, was er vorhat. Und es einfach passt. Und so bete ich, Herr Jesus, jetzt danke ich dir, dass du ein Gott bist, der uns ganz nah bei sich halten will, an deinem Herz uns dran haben willst. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der so groß ist, der so allmächtig ist, der alles kann, der alles sofort machen könnte, aber irgendwie uns immer hineinnehmen will, in seine Pläne, in seine Ideen, in seine Vorhaben, in seine Gedanken. Und dass du ein Gott bist, der uns spüren lässt, dass wir Beziehung haben zu dir, Herr Jesus. Und du siehst, unser Herz hat so eine große Bedeutung, noch viele Themen, die da reinspielen nach der Bibel, was du da gesagt hast, aber lass es lebendig sein, Jesus. Lass unser Herz uns immer wieder spüren, dass uns Dinge beschäftigen, viele Themen, aber auch was die Thema Finanzen betrifft. Und dass wir nicht eiskalt durch die Welt gehen und nur an uns denken, sondern einfach was geben und auf unser Herz hören, Jesus. Ich bitte dich, dass du uns herausforderst, auch zu vertrauen, dass wir umsonst uns Dinge auch zukommen oder einfach gar nichts denken, einfach geben und vertrauen, du magst es schon, dass es passt, Jesus. So bitte ich dich auch mit all dem Geld, was gegeben wird, auch in Deutschland, in unserer Gemeinde darüber hinaus, dass es auch eine sinnvolle Verwendung findet. Dass da kein Quatsch mit passiert, sondern dass wirklich was dazu beiträgt, dass deine Sache weitergeht und groß wird, Herr Jesus, auch in unserer Gemeinde. Und das bitten wir dich in deinem Namen, Jesus. Amen. Ich will euch noch den Segen zusprechen und wähle jetzt ganz bewusst immer den damals der Aaron dem Volk Israel zugesprochen hat, den aaronitischen Segen. Und ich finde es Wahnsinn, was da drin steckt. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dir und gebe dir seinen Frieden. Amen.